Der Rasenfunk-Kurzpass. Eureka, wir haben den ersten Finalisten bei der Europameisterschaft 2016 und es ist Portugal. Darüber und über Deutschland-Frankreich rede ich mit dem freien Sportjournalisten Stefan Rommel. Stefan, servus, schön, dass du wieder Zeit hast.
Ja, na, immer.
Hallo. Ja. So, wir nehmen jetzt direkt nach dem ersten Halbfinale dieser EM auf. Soeben hat Portugal gegen Wales mit 2-0 gewonnen und mir stellt sich da als erste Frage, hat dich an diesem Spiel irgendetwas überrascht?
Nö. Nee, das war wirklich leider zu erwarten, dass es so überschaubar spannend und spannend nicht unbedingt, aber so fußballerisch überschaubares Niveau haben wird und dass sich dann am Ende sehr wahrscheinlich Portugal durchsetzen wird. Also eigentlich hat mich jetzt relativ wenig überrascht, abgesehen von der Tatsache, dass es Portugal tatsächlich geschafft hat, das Ding nach 19 Minuten zu entscheiden.
Ja, das war tatsächlich auch die Sache, von der ich nicht ausgegangen bin. Ich dachte ja 0-0 nach regulärer Spielzeit, aber ja, so ein Kopfball nach Ecke, das kann halt schon mal passieren.
Das ist Wobei das natürlich, um dann jetzt vielleicht auch gleich einzusteigen, natürlich schon ein sehr außergewöhnlich guter Kopfball war.
Ja, mega, aus 5 Metern Höhe gefühlt, also perfektes Timing. Kann man ja auch der Abwehr dann echt keinen Vorwurf mehr machen, oder? Also ich finde, sowas ist dann nicht mehr zu verteidigen.
Ja, also wenn er nur einen Gegenspieler dran hat, dann wird's schwierig. Oder wenn ich als Gegenspieler allein dafür verantwortlich bin, jetzt ihn zumindest zu stören, er konnte ihn ja noch nicht mehr richtig stören. Also wenn ich jetzt schon die Sprunghöhe nicht habe, dann muss ich ja zumindest versuchen,
den Anlauf zu stören.
Genau, den Gegenspieler beim Torschuss oder in dem Fall beim Kopfball so zu stören, dass er halt nicht frei dazukommt. Aber das war tatsächlich jetzt, der hat sich da von gar nichts stören lassen. Der hat ihn geköpft, als würde er das im Training machen ohne Gegenspieler und den einfach freiköpfen. Und das ist eigentlich super bemerkenswert. Abgesehen davon, dass er halt einfach, dass das Timing halt Wahnsinn ist und dass man mal wieder gesehen hat, obwohl er jetzt ja auch schon fortgeschrittenen Alters ist, dass er einfach der beste Athlet ist, der das Spiel jemals gespielt hat. So. Das würde mir jetzt keiner einfallen, der in der körperlichen Grundausstattung mehr mitbringt als Ronaldo.
Ja, tatsächlich spiele ich. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie heißt denn dieser dicke Torhüter? Ach egal. Hätte eh nur ein Witz werden sollen. Also wohin soll das führen? Ja, Cristiano Ronaldo, unumstritten würde ich sagen, Mann des Spiels. 9 der 18 Torschüsse gemacht bei Portugal, wobei das sagt immer wenig aus. Der zieht halt auch mal schnell ab, aber tatsächlich nicht nur das 1-0 erzielt, sondern auch das 2-0 dann 3 Minuten später vorbereitet mit einer Schusshereingabe, also sagen wir mal einer scharfen Hereingabe, die Nani dann abfälscht. Und dann war nach 53 Minuten tatsächlich innerhalb von 3 Minuten dieses vorher relativ öde Spiel entschieden.
Ja, das stimmt. Also spätestens mit dem zweiten Tor war es durch. Und das haben dann, glaube ich, auch alle auf dem Platz gemerkt. Auch wenn Wales dann am Schluss noch ein, zwei Mal aus der Distanz so im Ansatz gefährlich war. Und einmal ein Kopfball, glaube ich, um 16er hatte, den er nicht richtig trifft oder auch anders verarbeiten könnte, wie ich meine. Aber sonst war da jetzt, also so richtig was Zwingendes, wie man so schön sagt, war da jetzt nicht mehr dabei und im Prinzip wussten da alle dann, dass wenn jetzt nicht ganz, ganz schnell so bis zur 70. ungefähr rum da irgendwas passiert, dass es dann einfach nichts mehr wird und Portugal das relativ locker dann nach Hause spielt.
Ein bisschen bitter für Wales, weil die erste Halbzeit so ereignislos sie war. Wenn jemand da Vorteile hatte, dann war es Wales mit 2-3 so Halbchancen, zum Teil Viertelchancen. Auch aktiver. Ich finde auch, dass sie sind wieder früh draufgegangen, was sie ja nicht in jedem Spiel gemacht haben. Also es gibt ja quasi das Wales, das früh stört und das Wales, das sich zurückzieht. Das war dann so phasenweise, haben sie das in dem Spiel so ein bisschen angewandt und am Anfang hat das Portugal nicht so ganz gut hinbekommen, einen ruhigen, neutrale Beobachter würden vielleicht sagen, langweiligen Spielaufbau hinzubekommen. Da hatte Wales ja noch ein paar Chancen. Und dann fängst du halt das 0-1 und dann direkt danach das 0-2 und dann ist es halt auch schwierig. Vor allem, finde ich, ohne Aaron Ramsey. Der hat ja wahnsinnig gefehlt bei Wales.
Also ja, zu deiner zu der Sache davor noch ganz kurz vielleicht, nämlich jetzt schon sehr interessiert, wie es weitergegangen wäre ohne das 0:1. Weil ich hatte ja eigentlich schon erwartet, dass Wales auch ein bisschen dabei ansetzt, dass die Portugiesen ja jetzt zweimal schon Verlängerung gehen mussten. Die mussten wirklich viel leisten im Vorfeld, um erstmal so weit zu kommen. Und da hat mir so ein bisschen die Intensität gefehlt. Also die erste Halbzeit war natürlich okay von Wales, da kann man jetzt erstmal gar nichts sagen, aber so, ich habe mir das ein bisschen fetziger vorgestellt alles. Also dass sie da wirklich total in diese Körperlichkeitsschiene reinstoßen, aber das war ein bisschen lasch, fand ich. Und zu der, aber klar, weil du das gerade eben schon ansprichst, ohne Ramsey ist halt nichts los. Ne? Da konnte man sehen, was der Spieler für diese Mannschaft wert ist. Und ich behaupte jetzt mal, dass es, wenn man so ein internes Rating nimmt, was ein Einzelspieler für die Mannschaft an sich wert ist, also jetzt nicht im Vergleich zu anderen Spielern in anderen Mannschaften, dann gibt es jetzt keine zwei. Also dann ist er auf jeden Fall unter den Top 3 bei diesem Turnier. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sehen. Und heute wurde es halt total, total auffällig.
Ja, ich finde, man hat es sehr deutlich daran gemerkt, wo Bale sich die Bälle geholt hat. Also der wird ja immer, habe ich in der Vorschau schon gesagt, und ich fand, das hat sich jetzt bestätigt, der wird immer schnell unruhig und lässt sich dann sehr tief fallen, um sich die Ballkontakte zu holen, die er sonst nicht kriegt. Und dann startet er aber halt quasi aus der eigenen Hälfte. Und dann gibt es zwar auch irgendwie so einen Konter in der 23. Minute, den er irgendwie nach einem 80-Meter-Sprint dann noch selber abschließt, anstatt irgendwie nach links oder rechts abzuspielen. Und man sieht dann auch, dass Bale halt auch wahnsinnig wichtig und toll in dieser Mannschaft ist. Aber es hat halt einfach der eine Mensch gefehlt, der ihm da entlastet hätte. Das kann halt Robson Cano nicht.
Nee, klar, der spielt ja auch nicht in der Position, die ihn da jetzt zum großen Taktgeber werden lassen könnte. Allen hat das ja versucht, so gut wie es ging, zu machen, aber man konnte halt bei den anderen Spielen vorher schon sehen, dass irgendwann bei einem walisischen Angriff geht der Ball automatisch irgendwann zu Ramsey. Und dann passiert vielleicht zwei, dreimal nichts, aber irgendwann passiert halt was. Also der hat tatsächlich echt gefühlt bei jedem Angriff da die Beine im Spiel. Und der Spieler hat halt total gefehlt in der Verbindung nach vorne. Und das, wie du gerade eben schon gesagt hast, das fand ich auch. Ein paar Mal ist mir aufgefallen, dass der Bale dann an der Mittellinie rumturnt und hinter sich nur noch die zwei Innenverteidiger hatte. Und dann hat es schon so ein bisschen aktionistische Züge, sein Spiel. Und das natürlich jetzt dann so positiv dann nicht für die Mannschaft und so eine Konteraktion wie da bei der Halbchance, die er da hatte, die kriegst du halt einmal in so einem Spiel.
Ja.
Also ne, das aus der eigenen Hälfte loszustarten und dann bis ganz nach vorne zu laufen. Also das war eigentlich dann fast aussichtslos, dass es, wenn er die Bälle so tief abholen muss, dass es dann auch noch was wird.
Ja, das stimmt. Ich fand's auch untypisch für Wales. Ich habe sie noch dafür gelobt, basierend auf den vorangegangenen Spielen, dass sie ihre Chancen immer sehr, sehr gut ausspielen. Also sie haben ja nicht viele Schüsse, aber sehr, sehr viele Schüsse aus Tor und vor allem halt mit einer hohen, wie man so schön sagt, Expected Goal Ratio, also aus meistens im 16er dann tatsächlich abgeschlossen. Und das hast du unter anderem an der Szene auch gemerkt, wo es eben schon noch Optionen gab, links den Spieler, der mitgelaufen ist. Es war eine 3-gegen-3-Situation. Das musst du eigentlich ausspielen, würde ich sagen, selbst wenn du Gareth Bale am Ball hast.
Ja, nee, das sehe ich anders.
Ja?
Ich finde, dass die Portugiesen, die drei, die da übrig geblieben sind, sozusagen, dass die das auch echt gut gemacht haben. Also die sind wirklich sauber ins Zentrum gefallen. Und ich hab beim ersten Mal gucken, habe ich mir gedacht, jetzt ziehen halt weg. Also ich weiß nicht, wer da der Stürmer war von Wales, aber der hat dann ja auch den eigentlich richtigen Laufweg genommen, aber der Portugiese geht nicht mit und dann fehlt halt da die Lücke, in die dann entweder der Pass kommen kann oder aber Bale dann das Tempo drin im Tempo bleiben kann und dann noch ein paar Meter mehr gehen kann. So musste halt dann, glaube ich, aus 22, 23 Metern abziehen, aber hatte noch nicht mal das Tor frei für sein Schussfeld. Also das war jetzt nicht die allerbeste Lösung, das stimmt schon, wobei ich auch finde, die Portugiesen haben es wirklich gut gemacht in dem Moment.
Okay.
Für die Situation.
Wir haben vorhin schon ganz kurz den Namen erwähnt, Joe Allen, das wäre ja so ein bisschen der der Dritte im Bunde gewesen, von dem man sagt, wenn offensiv bei Wales was geht, dann hat er seine Füße mit im Spiel. Ich fand, dass man dem am meisten fast noch zusammen vielleicht mit Collins angemerkt hat, um was es geht in dem Spiel. Und gleichzeitig hat seinem Spiel auch gar nicht gut getan, dass er sich schon in der 8. Minute eine gelbe Karte geholt hat. Ich fand den irgendwie, da hat mir so die Spritzigkeit gefehlt und auch der Mut dann im nach vorne gehen. Also der hat halt in dieser 8. Minute die gelbe Karte hat er sich ja geholt, weil er den Ball verloren hat im Aufbau und das eine sackgefährliche Situation war. Da hätte Portugal eine große Chance kriegen können. Und dann hat er quasi mit einem taktischen Vorsicht die gelbe geholt und ich hatte irgendwie in manchen Aktionen den Eindruck, der hat die Angst, nochmal diesen Ballverlust zu haben.
Ja, also natürlich war das nicht zuträglich, dass er so früh gelb sieht und dann quasi 80 Minuten jetzt auch in seiner Position gerade weiß, dass er im Zweifel dann vielleicht sogar mal wegbleiben muss, um nicht dann dieses Spiel schon zu verhunzen, wenn er sich selber dann schon nicht oder sich selber dann auch noch aus dem möglichen Finale rausnimmt. Aber an ihm konnte man, glaube ich, auch ganz, ganz gut sehen, dass so der letzte Zug hat da halt ein bisschen gefehlt. So, das war zumindest meine Empfindung. Ich habe mir das echt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen knalliger vorgestellt, dass die da mehr losmachen und mehr penetrieren und einfach dem Gegner auch keine Luft mal lassen. Aber solche Phasen hatten sie auch gar nicht. Die hatten mal eine Chance und dann war wieder 2-3 Minuten gar nichts. Dann mal wieder ein bisschen weiter vorne stören und angreifen. Also es war immer so phasenweise, aber dass sie mal wirklich permanent ein paar Minuten lang versucht haben, da Druck zu machen, das konnte man so nicht sehen. Aber vielleicht hatten sie auch tierisch Schiss vor den Kontern der Portugiesen. Man weiß es ja nicht. Und du weißt ja natürlich auch nicht, was vorher angesagt war vom Trainer. Vielleicht hatten sie wirklich den Plan zu sagen, hey, wisst ihr was, wir wollen das jetzt schon quasi von vorne weg spielen und selber da ein bisschen dominieren, auch wenn wir jetzt Wales sind, aber wenn man sich anguckt, wie Portugal gespielt hat, die K.O.-Spiele, war das jetzt ja nicht ganz abwegig, davon auszugehen und dann gucken wir mal, was da passiert nach 70 Minuten, wenn die dann tatsächlich vielleicht müder werden. Weiß man ja nicht.
Ja, das stimmt schon. Irgendwie, ja, es hat so ein bisschen gefehlt. Ich finde auch die Außen, Gunter und Taylor, die sind ganz, ganz selten mit nach vorne gegangen. Das hat zumindest in Person von Gunter damit zu tun, glaube ich, dass Guerrero ein sehr offensives und ganz gutes Spiel gemacht hat, finde ich. Der hat den recht viel gebunden hinten und dann hat halt genau, also da hat so echt dann so ein bisschen der Mut gefehlt und naja, sollte halt nicht sein. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die ganze Zeit über Wales reden, müssen wir ja eigentlich auch über den Finalisten reden. Wie hat dir denn Portugal gefallen?
Boah, so wie vorher auch, nämlich eher so halb. Also ich hatte immer nach der Gruppenphase das Gefühl, dass sie ein bisschen zu schlecht wegkommen für das, was sie gespielt haben. Ich fand die gegen Island echt gut, aber da haben sie ja einfach absurd viele Chancen vergeben. Gegen Österreich waren sie eigentlich auch die bessere Mannschaft, hatten den Elfmeter, ja, das war Österreich, den Elfmeter, genau. Und noch zwei, drei andere Riesendinge. Und dann das letzte Spiel Ungarn habe ich nur so halb verfolgen können. Dann hat es aber so zum ersten Mal gepluppt und da habe ich mir gedacht, okay, eigentlich, klar hatten sie Glück, dass sie überhaupt weiter sind, aber irgendwie kommen sie mir zu schlecht weg. Aber jetzt so nach den beiden K.O.-Spielen dachte ich mir dann auch so, das ist ja jetzt eigentlich für jemanden, der ins Finale mag, schon ein bisschen dünn. Und ich habe damals Österreich gegen Island geguckt und habe mir gleich nach dem Island 2-1 gedacht, okay, jetzt habt ihr euch leider selber in die starke Hälfte geschossen und genau. Die Portugiesen auf gut Glück, ohne dass sie selber was dazu können, in die vermeintlich leichtere Hälfte und jetzt ist es tatsächlich auch so gekommen, dass sie sich jetzt da durchlaviert haben und jetzt im Finale stehen. Also das muss ja jetzt, ne, die stehen zu Recht im Finale, wer die K.O.-Spiele gewinnt, der gehört da halt nun mal hin, aber irgendwie so ein bisschen mau war es jetzt schon, wenn man alles zusammennimmt.
Ja gut, ich meine, zum einen Gruppendritter, der es ins Finale geschafft hat und dann halt, du sagst, die K.O.-Spiele gewinnt. Tatsächlich war das Erste, was sie in der regulären Spielzeit gewonnen haben. Und ich glaube, daher kommt dieses maue Gefühl dann, dass man sich denkt, ja, passt schon irgendwie, war auch so in dem Turnier erst, wenn die Belgier sich quasi selber rausnehmen. dann ist das auch vertretbar und gegen Portugal, gegen Kroatien hat Portugal sich perfekt auf den Gegner eingestellt und dann, ja, geht schon okay so quasi, aber es ist jetzt nicht so, dass man die Palmwedel vor deren Kabinengang auslegt.
Ja, nee, das, also ich wollte es jetzt auch nicht zu negativ rüberkommen lassen. Nochmal, dann stehen sie auch zu Recht im Finale, ob sie die jetzt nach 19 Minuten gewinnen oder nach 120 oder nach 17 Elfmetern, auf beiden Seiten ist ja egal. Wenn sie gewinnen, dann gewinnen sie halt. Und wenn man sich mal zurückerinnert, was deutsche Mannschaften früher so veranstaltet haben, dann darf man da jetzt erstmal, sollte man eher, nee, wir dürfen eher, nicht eher schweigen, als den Portugiesen jetzt irgendwie vorzuwerfen, dass sie da jetzt sich ins Finale mogeln.
Oder? Ja, da muss man sich nur mal an die WM 2002 erinnern. Also da musste nicht mal so weit zurückgehen. Das war auch unwürdig und da war Deutschland im besseren Turnierast und zwar eindeutig. Gut, jetzt haben wir den ersten Finalisten. Portugal zum zweiten Mal in seiner Geschichte in einem, ich glaube sogar in einem Finale, also definitiv in einem EM-Finale, aber in einer WM waren sie noch nie im Finale. Nein, auch Eusebio hat es nicht geschafft. Und wir alle wissen, wie das erste ausging. Das war gegen Griechenland bei der Heim-EM denkbar ungünstig aus portugiesischer Sicht. Und jetzt wird dann morgen, beziehungsweise wahrscheinlich heute, je nachdem wann das hier veröffentlicht wird, ausgespielt, wer der Finalgegner wird. Und zwar zwischen Deutschland und Frankreich. Nachdem uns jetzt bei Portugal gegen Wales so gar nichts überrascht hat, was erwartest du dir denn bei Deutschland gegen Frankreich?
Puh, also wahrscheinlich... Also, nee, also nicht wahrscheinlich, sondern ich erwarte mir, dass die Franzosen hauptsächlich den Deutschen den Ball überlassen werden, um sich das mal anzugucken, um dann erstmal sicher zu stehen und dann versuchen, das zu machen, was sie jetzt die letzten drei Halbzeiten oder zumindest partiell in den letzten beiden Spielen stark gemacht hat, nämlich dass sie dann relativ flink nach vorne kontern und dann da Abschlüsse suchen. Also okay. so eine Art Spiel erwarte ich mir. Ich glaube nicht, dass Frankreich von sich aus sagt, ja, ich will den Ball jetzt ständig haben und werde die Deutschen jetzt mit ihren eigenen Waffen versuchen zu schlagen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, zumal ich immer noch ein bisschen das Gefühl habe, dass Frankreich, dass auch die Spieler, also nicht nur die Beobachter, sondern auch die Spieler immer noch nicht so genau wissen, wo sie stehen und woran sie sind. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, nach dem fünften, nach fünf Turnierspielen, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass die immer noch nicht so genau Bescheid wissen, wie gut sind wir denn jetzt wirklich. Reicht eine gute Halbzeit gegen Island und eine gegen Irland? Ja. Reicht es aus, um jetzt Deutschland zu schlagen, die ja schon, wenn man so das Gesamtpaket betrachtet, eigentlich das beste Setup haben, zumindest auf jeden Fall von den Mannschaften, die jetzt noch drin sind, von den dreien. Deswegen glaube ich, dass die da erstmal relativ, auch wenn sie Gastgeber sind und die Fans im Rücken haben, dass die da erstmal relativ verhalten das Spiel angehen wollen.
Tatsächlich, ich war es nicht, kannst du dich noch an dieses, ach Moment mal, das haben wir ja sogar zusammen gesehen, das November-Spiel. Ich erinnere mich.
Ja, das haben wir, ja, genau.
Wir saßen in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs und haben uns diesen Klassiker angeguckt und da sind sie, also in der zweiten Halbzeit ist es ja ein bisschen verflacht und man weiß jetzt auch nicht, ob das nicht auch damit zu tun hat, dass ich bis dahin schon irgendwie, zumindest zu den Trainern, hatte sich ja wohl schon rumgesprochen, was da in der Stadt Paris und auch vorm Stadion passiert ist. Aber in der ersten Halbzeit fand ich, dass Frankreich schon jetzt nicht den Plan hatte, wir wollen hier ein Ballbesitz-Tiki-Taka-Spiel aufziehen, aber die sind den Deutschen im Spielaufbau schon ganz schön auf den Füßen gestanden und das hat Deutschland damals auch vor Probleme gestellt.
Ja, ja, aber das war ja natürlich ein Testspiel und da probiere ich ja was aus. Ich meine, du darfst ja nicht vergessen, dass die aus dem Nichts kommen. Die haben jetzt zwei Jahre lang keine Pflichtspiele gehabt und auf Wettbewerbsniveau Spiele absolvieren müssen oder dürfen. Und nutzen dann so einen Test gegen eine starke Mannschaft natürlich auch, um da ein paar Sachen aufzudecken, die bei denen jetzt nicht laufen oder eben um Dinge auszuprobieren gegen einen Gegner, der wirklich eine Referenzgröße darstellt und nicht jetzt irgendeine andere Mannschaft, die jetzt vielleicht nicht so stark ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass dieses Spiel damals auch wegen der Begleitumstände natürlich noch irgendeine große Aussagekraft haben dürfte, kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass Deschamps die Eier hat, sowas zu machen morgen.
Ich weiß es nicht. So musste doch eigentlich eine Heim-EM spielen und das hat er doch bei der Weltmeisterschaft 98 auch tatsächlich am eigenen Leib erlebt. Da hat man zwar auch schon Brasilien den Ball überlassen. Die große Frage im Finale war quasi, wie kriegen die Brasilianer das hin, sich gegen die Zentrale der Franzosen durchzusetzen. Aber es war quasi keine Ob-Frage, sondern eher eine Wann-Frage. Und bei den Franzosen war eher das Problem, dass die Stürmer, glaube ich, damals in der kompletten K.O.-Phase nicht mehr getroffen hatten und nur das Mittelfeld.
Die hatten doch, ja gar keine Stürmer. Die hatten ja keinen Stürmer. Genau. Die hatten Henri, der damals irgendwie 20 war oder sowas, oder 21. Aber die hatten jetzt keine gestandenen, ich glaube, Stefan Givarsch war damals noch dabei. Also so Mittelklasse-Stürmer hatten die damals. Aber die hatten halt eine bombastisch gute Defensivformation mit Blanc, glaube ich, als so einer verkappten Libero immer noch. Desailly müsste da noch mitgespielt haben. Lisa links, Thuram war rechts. Und davor hattest du Petit. Es war schon unglaublich gut und ich glaube, dass du da auch, wenn du weißt, du bist hinten so gut oder so zumindest individuell so stark aufgestellt, dass du dann eher sagst, okay, also dann können wir jetzt vielleicht so uns ein offenes Spiel eher leisten. Aber wenn ich mir jetzt die Franzosen angucke, finde ich die Abwehr schon durchaus eine Problemzone. Nicht nur die beiden Außenspieler, über die ja jetzt relativ viel gesprochen und geschrieben wurde, sondern Rami war nix, finde ich, die in den Spielen, die er spielen musste oder durfte.
Okay.
Koscielny war natürlich sehr gut, auch erstaunlich gut, wie ich finde. Und Loris kann man nicht so genau einschätzen. Der hatte diese super Parade gleich im ersten Spiel nach ein paar Minuten gegen die Rumänen und seitdem aber irgendwie war er jetzt nicht mehr großartig auffällig, weil er es auch gar nicht so unbedingt sein musste. Aber wenn ich mir anguck, was für Leute da, also welche Leute da erst gar nicht dabei sind in der Abwehr, dann muss ich schon sagen, die haben tatsächlich ein Qualitätsproblem. Also wenn du...
Wen meinst
du
damit?
Ja, Varan ist klar, dass der ja verletzt war. Dann hätte noch Suma hätte spielen können. Kurt Suma. Sarko ist ja gesperrt, beziehungsweise hat sich ja selber rausgenommen wegen der Doping-Geschichte. Jérémy Mathieu hätte noch dabei sein. Also es gibt schon noch ein paar Spieler, die sie einfach nicht dabei haben. Was jetzt nicht heißen muss, dass sie gerade im Mittelfeld nicht gut besetzt sind. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich finde schon in der Abwehr gibt es tatsächlich ein paar Probleme, was alleine die Einzelspieler anbelangt.
Und da hätte ich jetzt aber gesagt, als Deschamps würde ich das ehrlich gesagt auch so sehen. Also auch eben die Außenverteidiger. Also Rami hat mir eigentlich halbwegs okay gefallen, aber ja, es stellt sich immer die Frage, sind die Spieler davor jetzt ein Vergleichsmaßstab gewesen? Und dann sehe ich aber, wenn ich mir dann den französischen Kader weiter angucke, dann sehe ich ein extrem gutes Zentrum und zwar sogar sowohl in der Defensivbewegung als auch in der Offensive. Du hast Conte wieder mit dabei, Pogba scheint sich irgendwie gefunden zu haben und dann halt eine sehr, sehr starke Offensive und da frage ich mich, ob es tatsächlich dann ob daher dann nicht auch der Impuls kommen könnte, auf französischer Seite, schon mehr nach vorne zu machen und eben zu versuchen, Ball viel weg vom eigenen Tor zu halten, indem man Deutschland mit einer nicht eingespielten Aufbauformation auf den Füßen steht. Und ja.
Ich glaube, dass es aus französischer Sicht einfacher ist, sich jetzt lapidar gesagt hinten reinzuknallen und dann im Mittelfeld schon mal sauberes Mittelfeldpressing zu betreiben mit den Spielern, die sie da auch haben, die körperlich unglaublich stark sind, die super sind in der Balleroberung und die auch dann auch noch diesen Moment mitbringen, in die Umschaltbewegung zu gehen, nach vorne. Also die können nach hinten wie nach vorne brutal gut umschalten und deswegen glaube ich, dass die gefährlicher sind, wenn sie kontern können, als sie wären, wenn sie jetzt permanent den Ball hätten und dann keine Ideen haben und irgendwann nach drei Querpässen irgendwie verzweifelt nach Payet suchen, der einzige bisher war, wie ich finde, der aus dem freien Spiel raus mal eine Idee hatte. Also ich fand Frankreich immer dann stärker, wenn sie tatsächlich im Umschaltmoment waren. Und ich wüsste jetzt nicht, warum man davon jetzt auf einmal abweichen sollte. Und gerade gegen Deutschland. Das, also, ne?
Meinst du, er lässt dann Sissoko spielen? Aber den fand ich gerade bei Kontern enorm stark.
Bei eigenen Kontern meinst du? Ja. Weil er die Wucht hat.
Genau.
Ich glaub,
das und die ist, Geschwindigkeit auch.
Ja, es ist fast egal, weil die einfach, wie gesagt, im Mittelfeld sind die, Caballé vielleicht mal ausgenommen, der eher fein ist, aber die anderen sind ja, das sind da ja alles Maschinen. Also und Pogba ist ja einfach eine Urgewalt, wenn man den sich anschaut. Ich glaube, dass es im deutschen Mittelfeld auch gar nicht schmecken wird, wenn die einigermaßen körperlich daherkommen, wenn ein Pass schon gespielt ist, nochmal reinlangen oder den Körperkontakt suchen. Beim Eishockey wird man sagen, die fahren den Check jetzt durch. Dass sie denen einfach so mit so einer unglaublichen Körperlichkeit begegnen, die Deutschen eigentlich schon fast gar nicht mehr kennen, weil die spielen ja den Ball so schnell ab, dass du da ja gar nicht mehr hinkommst.
Und das nervt, es gibt halt so Charaktere in der deutschen Mannschaft, da hat man das Gefühl, also so Müller, den stachelt das nochmal an, siehe Aktion gegen Pepe 2014, aber es gibt so andere Charaktere, wo man so zumindest das Gefühl hat, denen geht das eher auf den Nerv und das nimmt die dann tatsächlich aus ihrem Spiel raus. Ja, lass mal über die deutsche Aufstellung sprechen, denn bei Frankreich ist relativ klar, Olivier Giroud ist leicht angeschlagen. Man liest aber überall, dass es schon sehr wahrscheinlich ist, dass er startet. Das heißt, Frankreich kann mit seiner besten Mannschaft antreten und bei den Deutschen sieht es ganz anders aus. Wir wissen sicher, dass Mario Gomez nicht spielen wird, dass Semi Khedira ausfällt und dass Mats Hummels gesperrt ist. Gleichzeitig ist fraglich, wie fit Schweinsteiger ist. Lass mal von hinten nach vorne die Aufstellung durchgehen. Was glaubst du denn, wen Joachim Löw als Hummels-Ersatz ins Spiel bringen wird?
Tja, da kommt es jetzt natürlich drauf an, wie sie, in was für einer Grundformation die das jetzt angehen wollen. Also ich.
Glaubst du, dass er nochmal eine Dreier-Fünferkette macht wie gegen Italien?
Nee, glaube ich nicht. Ich könnte mir prinzipiell vorstellen, dass die Viererkette so ausschaut wie im ersten Spiel gegen die Ukraine. Okay. Also mit Höwedes auf der rechten Seite und Mustavi im Zentrum. Neben Boateng. Dann wäre natürlich die Frage, wohin mit Kimmich? Beziehungsweise hat er dann überhaupt noch einen Startplatz? Ja, schwierig. Also ich glaube nicht, dass er sich das traut, nochmal eine Dreierkette zu bringen.
Brauchst du ja auch eigentlich nicht gegen ein 4-2-3-1, oder?
Ja, kommt jetzt drauf an. Also er muss ja für sich jetzt entscheiden, so wie er es jetzt am Samstag gegen Italien gemacht hat. Will ich dem Gegner noch was wegnehmen, was er sehr gut kann und opfer dafür in Anführungszeichen was von mir? Oder spiele ich so, wie ich halt quasi für mich selber eigentlich am besten aufgestellt wäre und mein Spiel am besten durchdrücken könnte und nehme das andere dann einfach in Kauf? Und bei den Italienern hat er, glaube ich, schon echt ein bisschen Respekt gehabt vor diesen zwei Stürmern. Wobei man bei den Franzosen schon sehr aufpassen muss. Die spielen ja fast auch mit zwei Stürmern. Dadurch, dass Griezmann ist für mich neben Kanté, die beiden sind für mich die Schlüsselspieler bei dem Spiel, weil Kanté wird halt die Aufgabe zukommen, die Zwischenräume einigermaßen von vornherein dicht zu halten oder dann zumindest zuzulaufen. Und gerade Özil, den ich ziemlich stark fand jetzt in den K.O.-Spielen, dem da den Platz zu rauben und dem da auf die Nerven zu gehen. Und in der Offensive ist einfach Griezmann ist einfach so der immer um diesen klaren Keilstürmer rumwuselt, auf die Ablagen wartet oder selber in die Tiefe gehen kann, der bringt halt einfach alles mit, der Typ. Und dass der immer noch, bei allem Respekt, aber dass der immer noch bei Atletico spielt und nicht beim Super-Super-Club, finde ich schon echt komisch, weil der ist einfach, natürlich ist er auch gerade bombastisch gut drauf, offenbar, aber der hat einfach alles, was man haben muss, was man heutzutage als Stürmer haben muss, der in verschiedenen Systemen problemlos funktionieren kann. Der könnte gegen eine schwache Mannschaft vorne drin stehen und Tore schießen, und der kann aber jetzt auch gegen Deutschland morgen Kontersituationen einfädeln und selber abschließen. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie der von irgendwo aus der Tiefe vorm Tor steht und dann die Dinger normalerweise auch zumindest mal aufs Tor bringt.
Aber du weißt schon, dass er im Champions League-Finale stand. Also er ist jetzt auch nicht bei einer totalen Thekenbrille.
Nein, wollte ich damit auch nicht sagen. Aber wenn man jetzt sieht, was jetzt am Transfermarkt, der nicht nur dieses Jahr, sondern auch die Jahre davor schon abging, für irgendwelche anderen Spieler, und die halt Spezialfähigkeiten haben, aber so im Paket nicht alles mitbringen, dann frage ich mich schon, was der eigentlich noch bei Atletico zu suchen hat. Das, also jetzt ohne, dass ich Atletico da jetzt irgendwas absprechen mag und die Leistung schmälern möchte, die letzten Jahre da hingelegt haben, aber ist halt, Atletico ist halt 1B, und dann gibt's noch ein paar, die in der 1A-Liga spielen, aber die ja, wollen so einen Spieler ja offenbar nicht. Ist ja jetzt auch egal, es wird jetzt von dem Spiel morgen weg. Also ich finde, dass die beiden Spieler halt die Schlüsselspieler sein werden aus französischer Sicht, und Deutschland, wie gesagt, muss für sich selber definieren, was wichtig sein wird in der Spielsystematik oder in der grundsätzlichen Idee, wie sie das Spiel angehen wollen.
Okay, dann lass es doch mal so angehen, dass wir jetzt die verschiedenen Varianten durchgehen und du sagst mir, wofür, auf welche Stärke würde das dann einzahlen. Also die Viererkette, die du schon angesprochen hast, gegen die Ukraine mit Höwedes auf rechts außen, Mustavi in der Innenverteidigung, Hector links klar und Boateng Mitte auch klar. Die war ja vor allem um Jarmolenko und Konoplyanka aus dem Spiel zu nehmen, die beiden schnellen ukrainischen Außenspieler. Das würde ich jetzt bei Frankreich ehrlich gesagt nicht sehen. Da würde ich dir auch eher zustimmen. Da kommt die Gefahr eher übers Zentrum und über die Halbräume. Das heißt, eine weitere Variante wäre entweder Höwedes in die Mitte oder Mustavi. Also das ist quasi die Frage, wen stellst du in die Innenverteidigung und dann, was machst du mit der rechten Seite? Sobald Höwedes nicht rechts spielt, müsste ja dann eigentlich Kimmich da spielen.
Ja, denke ich auch.
Und das könnte ja auch tatsächlich aus der Sicht Sinn ergeben, dass man sagt, Kimmich kann offensiv ein paar mehr Akzente setzen, spielt auf der Seite gegen Evra, spielt auf der Seite gegen Payet, der jetzt auch nicht immer defensiv jeden Weg mitgeht. Wäre so ein klassisches, quasi das, dann macht das mal, wie Mehmet Scholl es fordert, wir besinnen uns eher auf die eigenen Stärken, denn auf die Stärken des Gegners.
Ja, absolut. Also macht auch Sinn, aber du kommst da ganz schnell bei der Henne-Ei-Geschichte raus, wenn du sagst, ja, die könnten ja die anderen dann in der Defensive, also die Gegner jetzt auf der Seite in der Defensive binden. Das genau dasselbe könnte ja Frankreich jetzt auch sagen. Wir machen Druck auf Kimmich und Mr. X, der da davor spielt, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Müller, und schauen, dass wir die da hinten reindrücken, dass die mehr nach hinten machen müssen, und dann hat sich das mit ihren Stärken in der Offensive. Das abzuwägen ist halt nicht ganz einfach. Man darf das natürlich jetzt auch nicht so losgelöst immer betrachten. Ja, da gibt's den rechten Flügel und da gibt's den linken Flügel und da sind die besser und die sind vielleicht nicht so gut, sondern das, du musst ja immer das große Ganze sehen und dann entscheiden, also das und das und das ist jetzt vielleicht besser für meine Mannschaft, aber da muss ich jetzt die zwei Sachen dafür in Kauf nehmen und dann sagen, okay, in der Gesamtkonstellation finde ich so jetzt besser und deswegen machen wir das jetzt auch so.
Im Zentrum ist es ja eigentlich relativ klar, denke ich, wenn Schweinsteiger fit sein sollte, wobei Löw schon eingeschränkt hat, er lässt ihn wirklich nur spielen, wenn er hundertprozentig fit ist.
Das glaube ich, das glaube ich. Ich glaube aber auch, dass der fit ist, und ich glaube auch, dass der Schweinsteiger, der ist jetzt über 30, also der hat jetzt noch zwei große Spiele in seiner Karriere. Ja. Und das ist, also erstmal eins morgen, und wenn's, oder gegen Frankreich, und wenn es gut läuft, dann am Sonntag nochmal eins. Und sonst kommt da wahrscheinlich nicht mehr so viel, zumindest nicht auf Nationalmannschaftsebene. Also der wird auf jeden Fall spielen. Morgen.
Also Schweinsteiger groß in der Mitte, dann hätten wir das geklärt. Dann bleibt ja nur noch die Frage, wie ersetzt man Gomez? Welche Variante fährt man da? Entweder schiebt man Müller nach vorne oder stellt man mit Götze einen Wusler rein, der das jetzt schon manchmal machen durfte. Zum Teil, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, in welchem Spiel es war, aber Özil hat er auch schon mal vorne auf die 9 gestellt. Das hat mir persönlich jetzt ehrlich gesagt aber am schlechtesten gefallen, weil er dann, also diese Position ist einfach am wenigsten ins Spiel eingebunden, weil eine Aufgabe der Position ist, die gegnerischen Innenverteidiger ein bisschen zu binden. Das heißt, du darfst dich auch nicht zu sehr immer in diese Zwischenräume fallen lassen. Und ich finde, einen so talentierten und guten Ballverteiler wie Özil darfst du nicht so aus dem Spiel nehmen. Deswegen würde ich das persönlich ausschließen. Und dann ist halt echt die Frage, Müller vorne rein, Götze?
Ja, schwierig. Also ich denke, auch hier wieder, also er muss jetzt halt gucken, wie er diese drei, die jetzt da in Frage kommen, offenbar, Müller, Özil, Götze, wie er das jetzt hinbekommt, dass er am meisten Stärken von jedem Einzelnen auf den Rasen bringt. Und da gibt es schon einen Knackpunkt, da bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz so sicher. Eigentlich finde ich es nicht so gut, wenn Götze ganz vorne spielt, weil ich den, wenn er so aus der Halbposition kommt, von der Seite doch noch ein bisschen stärker finde.
Mhm. Er braucht halt diese 2-3 Schritte, die er da mit dem Ball hat, ne? Er braucht halt eine Geschwindigkeit, um das 1-gegen-1 zu gewinnen.
Ja und nein. Also ja, stimmt. Im Umkehrschluss würde das ja aber dann heißen, dass Müller vorne drin spielt. Das will ich aber eigentlich auch nicht. Also ich persönlich würde das nicht wollen, als wenn ich Trainer wäre.
Wegen seiner Tormisere oder aus anderen Gründen?
Nö, nicht deswegen. Da muss man sich, glaube ich, echt tatsächlich keine Gedanken machen jetzt im Sinne von, den kann ich jetzt nicht da vorne reinstellen, weil der trifft das Tor momentan nicht. Sondern weil der einfach mit seiner sehr doch immer noch unkonventionellen Art und seiner Bauernschleue Dinge machen kann und mal eine Lücke sehen kann oder auch selber öffnen kann, die andere halt einfach nicht können. Und ich weiß nicht, ob er da vorne drin dafür, für diese Disziplin dann so gut aufgehoben ist, wenn er, egal wo er hinläuft, dann relativ schnell wieder entweder ins Abseits läuft oder querlaufen muss oder dann halt der in die Zone von dem nächsten Innenverteidiger läuft. Ich finde den eigentlich wie Özil auch und leider halt wie, also in dem Fall jetzt leider, wie Götze auch, eigentlich die absolut prädestinierten Spieler für diesen Raum zwischen den oder vor der Abwehrkette, aber da jetzt kein anderer mehr da ist sozusagen und Schürrle kommt nicht in Frage, finde ich, genauso wenig wie Draxler, der das gegen Italien, wie ich finde, komischerweise spielen musste, das habe ich nicht so verstanden, warum er den da nach vorne gestellt hat. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber also wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, Götze vorne drin, Müller auf der Seite, Özil auf der Seite.
Okay.
Dann fehlt nur einer. Müller, Özil, Götze.
Ja gut, und dann ist halt die Frage, Draxler, ja, Draxler.
Stimmt, Draxler habe ich vergessen.
Was ist so, bevor wir jetzt noch weiter über die Aufstellung rummeandern?
Ja.
Bist selber ein bisschen genervt, gell?
Nee, nicht genervt, aber das ist ja. Nee, es ist halt einfach, wir wissen ja nicht, wie die Überlegungen sind, wir wissen nicht, was sie sich jetzt an Analyse und rausgezogen haben. Alles können sie ja nicht niemals beachten während im Spiel. Dann nehmen die sich jetzt 3-4 wichtige Sachen raus vom Gegner und dann gibt's halt den viel zitierten Matchplan und den kennt halt keiner.
Ja, genau. Und das ist quasi kein richtig oder falsch, sondern es ist eine Abwägungsentscheidung. Ne?
Wir sehen ja nur, was auf dem Platz umgesetzt wird. Und ob das jetzt so geplant war oder nicht, weiß ja kein Mensch. Das wissen wir erst, wenn wir danach einen Trainer fragen. Und wenn er dann ehrlich antwortet.
Was ist so dein Gefühl? Was wird es für ein Halbfinale werden? Hart umkämpft und eng? Oder mich nervt ja fast dieses 7:1 jetzt in der Retrospektive, weil es so oft herangezogen wird. Das ist ja eigentlich ein so singuläres Ereignis, das darf eigentlich gar nicht nochmal passieren.
Ja.
Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen. Also ich kann mir ehrlich gesagt eigentlich auch gar nicht so wirklich vorstellen, dass es so deutlich werden würde. Es würde mich total überraschen, wenn das nicht ein enges Spiel wird, was wahrscheinlich nur mit einem Torunterschied entschieden wird.
Ich glaube auch, dass wir in der guten alten deutsch-französischen K.O.-Spiele-Tradition bleiben und es ein ganz enges Spiel wird, womöglich sogar verlängert werden muss. Mhm. Ich glaube auch nicht dran, dass es klar entschieden wird. Und ich bin mir nicht so ganz schlüssig, ob ich meinen soll, dass Deutschland gewinnt. Ich tendiere eher dazu, dass Frankreich das Spiel gewinnt.
Okay. Dann lassen wir doch einfach mal unsere Worte auf den Hörer wirken und gucken mal, was das Spiel bringt. Stefan, vielen herzlichen Dank. Wir werden uns nochmal hören. Unter anderem auch machen wir nochmal einen Rückblick auf die EM, wenn alles gut geht. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Du dich hoffentlich auch.
Ja, selbstverständlich.
Richtige Antwort, das Wiederkommen. Stefan Rommel, werte Damen und Herren, @Knallgöber auf Twitter, freier Sportjournalist. Mein Name ist Max Jakob Ost, @Genetzer bei Twitter. Und ich danke euch sehr fürs Zuhören und kann euch nur raten, schaut mal weiter auf den Rasenfunk. Kurzpass, da wird demnächst noch was passieren. Bis dahin, macht's gut, euch eine schöne Zeit, schönes Halbfinale. Ciao.